Direkt aus Europa auf Deutsch um 455.
10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Sie stammen alle drei aus demselben kleinen Ort am Oberrhein und haben gemeinsam die Realschule besucht. 44 Jahre ist das nun her. Klaus feiert einen runden Geburtstag und hat zwei seiner alten Schulfreunde von damals eingeladen. Einer von diesen beiden ist unser Autor. Fred, Klaus und ich, ein Fest des Wiedersehens von Egon Koch.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Vielen Dank.
Alles Gute für dein neues Lebensjahrzehnt.
Klaus stammt aus dem gleichen Dorf am Oberrhein wie ich, aus Greffau.
Genau.
44 Jahre, nachdem wir die Realschule abgeschlossen haben, sehen wir uns heute zum ersten Mal wieder. Er lebt in Portugal.
Ich bin nach Portugal gekommen, dadurch, dass meine Berufsausbildung, die hatte zunächst mit einem Chemiestudium in Tübingen begonnen, das ich dann mit einer Önologie, das heißt in der Weinwissenschaft, Ausbildung in Bordeaux mit einer Doktorarbeit über Önologie abgeschlossen habe, mit einer Spezialisierung auf der Erzeugung von Branntweinen. Ich bin unverheiratet, lebe aber im Augenblick mit meiner Lebensgefährtin, der Paula, die aus Brasilien kommt, zusammen. Ungefähr 100 Kilometer nördlich von Lissabon, also man kann sagen im geografischen Zentrum Portugals. Meine Arbeit ist in der Produktionsüberwachung, Kontrolle, Qualitätssicherung eines Unternehmens, das als Hauptumsatzstandbein die Produktion von Branntwein zur Erzeugung von Portwein hat.
Das frühere Schiffer- und Fischerdorf Kreffern hatte zu unserer Schulzeit 1000 Einwohner. Mitte der 60er Jahre siedelte sich ein Chemiegigant mit einem kleinen Werk am Dorfrand an. Die Binnenschifffahrt war damals in einer Krise und viele Schiffer fanden dort eine neue Arbeit.
In der Schulzeit irgendwann mal haben mir meine Eltern so einen Chemiebaukasten zu Weihnachten geschenkt. Dass es dann hinterher in der Weinwissenschaft endet, das war natürlich damals noch nicht abzusehen.
Da, einen weiteren Mitschüler mache ich unter den etwa 30 Gästen aus. Mein Jugendfreund Fred. Fred, Klaus und ich. Heute sind wir ergraut. Fred weniger als Klaus, Klaus weniger als ich. Die beiden tragen Vollbärte, ich nicht.
Ich hatte ja ursprünglich die Kindheit auf dem Schiff verbracht, vom 1. bis zum 6. Lebensjahr. Und ich musste dann, wie mein ältester Bruder damals auch, ins Kinderschifferheim, wie es offiziell hieß, nach Mannheim, war dort 4,5, 5 Jahre, bis 1965 dann.
Der Beruf der Väter und die Schulpflicht der Kinder haben die Schifferfamilien auseinandergerissen. Auf einem Rheinschiff bin auch ich aufgewachsen, musste aber in kein Heim. Meine ältere Schwester war wie Fred in einem in Mannheim. Wenn Mutter und ich sie dort besuchten, fand ich sie jedes Mal verstörend traurig. So habe ich meiner Mutter gesagt, wenn ich ins Heim muss, springe ich ins Wasser. Die Drohung wirkte. Vom Tag an, da ich zur Schule musste, lebten meine Schwester und ich mit der Mutter in Greffern. Der Vater wechselte auf Schubschiffe, war 14 Tage an Bord und 7 Tage zu Hause. Fred und ich waren 4 Jahre lang eng befreundet, im Alter von 11 bis 15. Wir gingen in unseren Elternhäusern ein und aus. Bei ihm zu Hause hörten wir, während wir Schulaufgaben machten, über Mittelwelle Musik von Radio Luxemburg mit Moderator Frank Elstner. An Sonntagabenden im Winter schauten sich viele die Tagesschau in Schwarz-Weiß an. Wir gingen dann auf menschenleeren Straßen um das Dorf herum und tauschten unsere Gedanken aus. Das waren innige Momente.
Und dann irgendwie so ab der 8. Klasse hatte ich so bei dir das Gefühl, es entwickelt sich anders. Also du hast einen anderen Weg genommen, du hast dich anders verhalten.
Ich war nicht so robust wie er. Wir boxten ein-, zweimal gegeneinander. Ich hatte Hemmungen, ihm ins Gesicht zu schlagen. Er nicht. Er schlug zu. Das konnte ich nicht verstehen. Wir waren doch Freunde und er tat mir weh. Das unterschied uns. Fred hatte zwei Brüder, ich eine Schwester. Er war im Kinderheim, ich nicht. Er musste sich früh durchsetzen lernen. Ich musste erst lernen, mich zu wehren. Er boxte, ich spielte Fußball. Er war ein Jahr älter und einfach weiter als ich. Fred fuhr leidenschaftlich gerne Moped. Oft saß ich hinter ihm, ohne Helm, versteht sich. Wir fuhren gemeinsam zur Schule. An den Wochenenden in umliegende Orte zum Zelt irgendeines Sport-, Feuerwehr-, Schützen- oder Anglerfestes, auf der Suche nach Abenteuern, nach Mädchen. Auf einmal wurden unsere Treffen und Gespräche weniger.
Es war so, dass ich halt mit 14, 15 die zarten Bande zur Roswitha geknüpft habe.
Jetzt saß ein Mädchen hinter ihm und nicht mehr ich.
Ich wusste nicht, was ich möchte in meinem Leben. Dann habe ich die erstbeste Gelegenheit ergriffen und bin in einen sogenannten mittleren Dienst der Deutschen Bundespost nach Stuttgart.
Realschule habe ich als eine sehr angenehme Sache empfunden, muss ich sagen. Mit relativ wenig Aufwand das Schulziel erreicht. Bin dann ins Technische Gymnasium nach Rastatt gegangen und habe dort das fachgebundene Abitur gemacht, wie der Klaus auch. Ja.
Die Anstellung im damaligen Staatsbetrieb war ganz im Sinn meines Vaters. Sie versprach Sicherheit. Aber immer wieder wurde ich in der Stadt mit meiner Herkunft konfrontiert, mit meiner Unwissenheit, meiner Unerfahrenheit. Immer wieder hatte ich Minderwertigkeitsgefühle. Wo sollten sie herkommen, wenn nicht aus dem Dorf? Einmal kritisierte eine Kollegin, dass ich in der Frühstückspause die Bild-Zeitung las. Und ich begriff, dass ich das Gleiche wie der Vater tat, völlig unbedacht. Mehr und mehr versuchte ich, mich vom Dorf, seinen Gewohnheiten und seinem Dialekt abzuschneiden. Ich gehörte nicht mehr dazu. Gleichzeitig hatte ich aber in Stuttgart meinen Platz noch nicht gefunden. Bei schönem Wetter las ich im Schlossgarten Hermann Hesse. Ich entwickelte mich zum Idealisten und träumte von einer menschlicheren Welt. Kurz nach meinem 18. Geburtstag, ich hatte bei der Post noch den Führerschein gemacht, verkündete ich meinem Vater in der elterlichen Küche die Entscheidung. Ich habe gekündigt und mache ein Praktikum in einem Jugendheim. Seine Antwort war: Du bist die größte Enttäuschung meines Lebens.
Unser Vater, der hat im Afrikakorps unter Rommel ja gedient. In Kriegsgefangenschaft war er fast ein Jahr in Neumexiko in den Vereinigten Staaten. Und ist erst im Jahr 46 oder 47 wieder zurückgekommen. Und aus dieser Zeit ist er eigentlich zum überzeugten Pazifisten geworden und hat diese Überzeugung auch seinen Kindern, seinen Söhnen dann übermittelt. Und für mich war klar, Wehrdienst ist keine gute Sache.
Einbruch war sicherlich, sag mal, zur Bundeswehr zu gehen und dann sehr schnell zu erkennen, dass das eigentlich das nicht unbedingt das war, was ich wollte. Und ich hatte das unheimliche Glück, in ein Umfeld im Zivildienst zu kommen. Das war unheimlich förderlich für mich in jeglicher Hinsicht, was Lebenserfahrung betrifft, was Werte betrifft, was Teamarbeit betrifft mit der Werkstatt für Lebenshilfe.
Ich habe dann Abitur nachgemacht, bin dann nach Berlin und habe da Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Und meine langjährige Lebensgefährtin kennengelernt und wir waren dann in Paris zusammen. Und in Paris bin ich dann auf Radioarbeit gestoßen.
Während dem Chemiestudium habe ich die Anne-Maria kennengelernt. Die hat Volks- und Wirtschaftswissenschaften studiert und da hat es einen Spannungsbereich gegeben von Seiten der Anne-Maria, dass sie mich eigentlich von der Beziehungsseite sehr gerne gemocht hat, aber ihre beruflichen Lebensweg nicht vereinbar war mit dem meinen. Und sie hat sich dann für den beruflichen Lebensweg entschieden. Das hat zu einer Trennung geführt, nach relativ kurzer Zeit. Aber das ist mir gefühlsmäßig sehr, sehr stark nachgegangen, in der Weise, dass ich praktisch über 15 Jahre lang hinweg keine Beziehung mehr eingegangen bin.
Für seine Besuche im Heimatort hat Klaus noch die Dachwohnung behalten. Der Rest des Elternhauses ist vermietet. Greffern hat heute doppelt so viele Einwohner wie früher. Das Leben ist auch anonymer, womöglich sogar freier. Kann der Ort noch die Heimat von Fred, Klaus und mir sein?
Also wenn ich zurückgehe in meine Jugend, habe ich das als sehr ambivalent empfunden. Also kommend aus Mannheim, Großstadt, Großstadtschule. Es hatte alles unheimlich fixe Strukturen. Die Lehrer wussten genau, aus welchen sozialen Verhältnissen die Eltern kommen. Und so bist du auch behandelt worden. Insgesamt hat das Dorfleben damals so funktioniert.
Ich empfinde die Heimat dort, wo mein augenblickliches Lebensumfeld, wo meine Freunde, wo meine Lebensgefährtin Paula mit mir zusammenlebt, in Portugal. Ich komme gerne zurück zu meinem Heimatort, kann mir es aber nicht vorstellen, zum Lebensende hierher zurückzukommen.
Fred und seine Frau Roswitha wohnen längst wieder in Gräfan. Am östlichen Dorfrand blicken sie aus dem Wohnzimmer auf den 15 Kilometer entfernten Schwarzwald.
Und es ist eine tiefe Verbindung mit meinen Eltern, klar, obwohl wir natürlich 1975 hier ausgezogen oder ich ausgezogen bin nach Karlsruhe zum Studium des Maschinenbaus. Und wir sind dann auch tatsächlich 10 Jahre dort geblieben. Und ich habe mich entschlossen, dann zurückzugehen, weil mein Vater schwer herzkrank war. Das hat sicherlich die Komponente, dass ich eine emotionale Bindung zu dem Elternhaus habe. Auf der anderen Seite war es für mich immer so eine kleine Insel, zu sagen, naja, ich bin international tätig. Aber das ist immer für mich so ein Pol, wo ich zurück bin und immer sagen konnte, da bin ich wieder geerdet.
Fred war beruflich viel unterwegs. Indien, China, in den letzten 3 Jahren wenigstens 12 Mal am Hauptsitz seiner Firma. Silicon Valley, USA.
Für diesen letzten Lebensabschnitt, der noch vor mir liegt, habe ich recht konkrete Vorstellungen und auch Projektionen und Wünsche. Das spiegelt auch wieder, dass ich meinen Beruf gerne habe, möchte ich gerne eine kleine Schnapsbrennerei, die Edelbrandweine von Wild- und Naturfrüchten verarbeitet. Das geht nicht darum, da jetzt das als eine rentable Sache aufzubauen, sondern einfach, weil ich da Spaß dran habe.
Egon, auf unser Wiedersehen, ja. Nach 44 Jahren. Fred, auf unsere Freundschaft.
Fred, Klaus und ich. Ein Fest des Wiedersehens von Egon Koch. Produktion RBB 2017.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Funktionieren, Leistung bringen, im besten Fall nie krank werden. Angestellte also, die rund um die Uhr effizient arbeiten. Die Logik des freien Marktes macht sich so auch in der Unternehmenskultur so mancher Firma bemerkbar. Schwer haben es diejenigen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Menschen, die psychische Krankheiten haben. Damit sie aber trotzdem eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, gibt es Einrichtungen, in denen sie eine Ausbildung absolvieren können und gleichzeitig ärztlich versorgt werden. Das schwierige Arrangement. Psychische Erkrankungen und der Arbeitsmarkt. Ein Feature von Christina Hille.
Das ist mehr drauf. Jawohl. Ein bisschen länger bohren lassen.
Seit vielen Jahren arbeitet der Industriemeister Heiko Neuber als Ausbilder für das RKI Berufsbildungswerk im Deutschen Roten Kreuz Berlin.
Ich hoffe, dass der Sporn nicht zu lang wird. Das ist eine Verletzungsgefahr sonst.
200 Azubis mit vorwiegend psychischen Einschränkungen lernen hier.
Wenn der Sporn zu lang wird, muss der Arbeitsgang unterbrochen werden und der Sporn entfernt werden.
Aber nicht anfassen.
Nein, nicht anfassen.
Lehrer, Ausbilder, Sozialpädagogen und Psychologen kümmern sich um die Azubis, die besondere Unterstützung brauchen, um einen Berufsabschluss zu erreichen.
Ich bin 26 Jahre alt, bin im Bereich Metall, Konstruktionsmechaniker. Und bin jetzt ungefähr seit 3 Monaten hier.
Man kann auch eine Ausbildung zum Hauswirtschafter, zum Bürokaufmann, zur Fahrradmechanikerin oder Gärtnerin machen.
Hier haben wir unsere Gießkannen, unsere Siebe. Über die Außenseite wird ein bisschen drüber gesiebt. Wir haben auch Handfeger und so, weil viel geputzt wird zwischendurch. Hygiene ist auch hier wichtig. Die Pflanzen können auch krank werden.
Wer hier lernt, hat eine besondere Geschichte, hat schon Umwege im Leben genommen. Einige Azubis waren längere Zeit in der Psychiatrie, andere im Gefängnis oder obdachlos. Manche kommen aus ganz normalen Verhältnissen.
Ich hatte einige Psychosen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Drogen zu konsumieren. Dann hat sich das dadurch halt noch viel mehr ausgeprägt. Man kriegt halt Panikattacken, dass das logisch denkende Hirn aufhört zu funktionieren und du noch Flucht im Sinn hast. Hierher zu kommen, hat mir ein Ziel gegeben und dadurch hatte ich auch ein Bedürfnis nach Struktur. Also, weil ich wusste, okay, dahin möchte ich, also muss ich jetzt was Sinnvolles tun.
Psychotherapeuten sprechen davon, dass jedes vierte Kind, jeder vierte Jugendliche in Deutschland Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Probleme zeigt. Die Kinder- und Jugendgesundheitsstudie geht von rund 10% aus, die behandlungsbedürftig erkrankt sind. Das wären über 1 Million der Kinder und Jugendlichen an allgemeinbildenden sowie beruflichen Schulen. Die gesundheitliche Situation für sie hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Körperliche Erkrankungen verlieren, psychische Erkrankungen gewinnen an Bedeutung. Auch die Rehabilitationsberaterin der Agentur für Arbeit, die die Maßnahme in der Regel finanziert, wird bei der Berufswahl einbezogen. Das bedeutet, die Kandidaten müssen sich zuvor Testverfahren unterziehen, werden beurteilt, eingeordnet. Davon ist abhängig, welche Fördermaßnahmen bezahlt werden. Für Gudrun Lehmann von der Agentur für Arbeit Potsdam ein ganz normales Verfahren.
Um den entsprechenden Förderbedarf festzustellen, ist es dann erforderlich, dass wir bestimmte Gutachten erstellen.
Die Agentur hat einen ärztlichen und einen berufspsychologischen Gutachterdienst.
Wenn ein ärztliches Gutachten aussagt, dass die Leistungsfähigkeit des betroffenen Jugendlichen im Moment unter 3 Stunden täglich und das mindestens 6 Monate lang zu bewerten ist, dann ist die Frage zu stellen, ob eine Einmündung in eine Werkstatt für behinderte Menschen das passende Förderinstrument ist.
Für die Arbeitsagentur ist es auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Nicht selten, sagt Frau Meier, findet sich ein Ausbildungsplatz, doch die Arbeitsagentur lehnt die Förderung ab. Wie bei einer psychisch kranken Klientin, die die Agentur lieber in eine Behindertenwerkstatt schicken wollte.
Sie selber hat gesagt, ich bin nicht behindert, ich will nicht in eine Werkstatt für Behinderte, ich will eine Ausbildung machen. Sie ist echt morgens um 5 aufgestanden, ist ins Praktikum gefahren, war immer pünktlich. Und das war für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren es.
Wenn man von finanziellen Mitteln sprechen möchte, die wir für jeden Teilnehmer in die Hand nehmen, dann kann man so sagen, ungefähr Berufsvorbereitung eines jungen Menschen und Ausbildung mit einem Ausbildungsgeld, das von uns dann finanziert wird, und Pendelkosten, kommt man doch recht schnell auf 100.000 Euro im Schnitt.
Gudrun Lehmann von der Agentur für Arbeit in Potsdam. Die Prüfungen müssen die Azubis trotz möglicherweise hoher Ausfallzeit alle bestehen. Es sind keine Sonderprüfungen, sondern Abschlüsse nach bundeseinheitlichem IHK-Standard. Das Berufsbildungswerk und die Agentur für Arbeit begleiten die Absolventen in den meisten Fällen in den ersten Job, suchen mit ihnen potenzielle Arbeitgeber. Herr R., der seit der 9. Klasse unter Depressionen leidet, hat sein Abitur gemacht und im Berufsbildungswerk eine Ausbildung als Bürokaufmann abgeschlossen. Er lehnte Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche ab.
Und das habe ich erstmal ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte mich darum selber kümmern.
Und er hat damit Erfolg gehabt. Denn inzwischen hat er eine Arbeit, die ihm gefällt. Nicht wenige psychisch Kranke aber haben große Schwierigkeiten beim Erst- oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.
Die Frage des inklusiven Arbeitsmarktes steht gegen die Logik des Arbeitsmarktes selbst, der ja ein wettbewerbsorientierter, Angebot- und Nachfrageorientierter ist und insofern schon von seiner Struktur her eigentlich nicht inklusiv ist. Deshalb gibt es ja auch eine Vielzahl von differenzierten Angeboten und Möglichkeiten für Menschen, die mit den Anforderungen und Geschwindigkeiten nicht mitkommen können.
Ernst von Kardorf hat sich viele Jahre wissenschaftlich mit der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit psychischen Störungen beschäftigt. Es gäbe viele Belege dafür, dass sich ihre Rehabilitation auch für die Gesellschaft auszahle, weil sie dann wieder Geld verdienen und in die Sozialsysteme einzahlen.
Natürlich gibt es Möglichkeiten des Arrangements auch mit der Krankheit. Sie wird vielleicht nicht völlig verschwinden, aber sie ist für den Alltag und für die Arbeitswelt gestaltbar durch die betreffenden Personen. Und insofern sollte man immer diese beiden Dinge im Blick haben, dass natürlich die Frage der Ausprägung von Symptomen nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern auch ein Problem des familiären, des nachbarschaftlichen Umfeldes, aber eben auch des Arbeitsumfeldes und selbstverständlich auch der Einstellungen der Bevölkerung gegenüber psychisch kranken Menschen jetzt. Und gerade deshalb ist es eben wichtig, dass ein schrittweiser Mentalitätswandel stattfindet.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Mahlzeit und guten Tag, liebe Leute. Es tut mir leid, euch zu stören. Ich komme von draußen, ich bin ohne Obdach zurzeit. Und ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht eine Kleinigkeit übrig habt. Euch wünsche ich in jedem Fall einen angenehmen Tag, schönen Feierabend und ein gutes Wochenende. Alles Gute euch. Tschüss zusammen.
Einen schönen guten Abend. Entschuldigen Sie die Störung und die Belästigung. Ich bin leider zur Zeit obdach und mittellos. Ich versuche jeden Tag einen Hostelplatz zu finanzieren. Mir fehlt heute nur noch 5 Euro, um das zu schaffen.
Ich bin dabei, ein Feature zu produzieren, in dem es um das Thema U-Bahn-Betteln geht.
Mein Anliegen wäre, eine Kleinigkeit zu essen, Pfandflaschen oder ein paar Cent oder sonst eine kleine Unterstützung. Ich wäre sehr mit Dank verbunden.
Übergang zur U2, U3, U4, S1, S3 zum Rathaus und zur Alstertouristik.
Hamburg, Hauptbahnhof Süd. Hier habe ich mich mit dem U-Bahn-Bettler Thomas verabredet, um ihn auf seiner täglichen Betteltour zu begleiten.
Ich habe keine Fahrkarte.
Wie machen Sie es normalerweise?
Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir einen, ansonsten fahre ich schwarz. Und das Schwarzfahren, von dem habe ich schon ein paar tausend Euro Geldstrafe kassiert.
Okay. Was nehmen Sie da für eine Fahrkarte?
Ja, muss ich ja die Großbereich Hamburg Tageskarte nehmen, weil ich fahre ja weite Strecken. Bis nach Munzburg, den Heide und so weiter und dann halt wieder zurück und wieder dahin und so weiter. Mhm. 6,20 Euro kostet sie. Ich muss gucken, dass ich das Geld fürs Wochenende zusammenkriege. Ich habe 2 Tiere und die muss ich natürlich auch ernähren. Ich muss auch was essen, ganz klar. Ja, schauen wir mal.
Was für Tiere?
Ich habe 2 Katzen.
Okay.
Die brauchen halt auch jede Woche 2-mal einen großen Beutel Katzenstreu. Der kostet jeweils 6 Euro. So, dann 2 Packungen Trockenfutter, die kosten auch jeweils 4 Euro. Das sind schon mal 12, das sind schon mal 16 Euro und dann 6 Dosen Nassfutter, nochmal 6 Euro dazu, also 20 Euro brauche ich allein schon für die Katzen. Aber das sind meine Babys und das ist mir auch egal. Lieber verzichte ich auf Essen, anstatt ich die Katzen hungern lasse. So, dann wollen wir hoffen, dass es gut läuft. Eigentlich aber schon, weil ich bin sehr nett, sehr sachlich, rede deutlich klar, verhaspel mich nicht. Und bin freundlich zu den Leuten und nerv sie nicht. Was ein Problem ist von vielen anderen Leuten, die das auch machen, ist, die erzählen von ihrer Kindheit bis heute eine Story, die stundenlang dauert. Und dann wundern sie sich, warum sie nur 20 Cent kriegen in einem Waggon.
Also Sie wechseln jetzt jede Station in den Waggon, ne?
Eigentlich gehe ich ganz hinten rein in diese Durchgehbahn, fange dort an und arbeite mich immer sozusagen einen Waggon oder zwei nach vorne. Und klar, dann muss ich aufpassen, dass keine Bahnkontrolleure kommen. Weil Betteln in der U-Bahn ist verboten, das kostet 40 Euro Strafe. Und ja, aber ich war leider Gottes schon 10 Jahre in Haft. Immer wieder wegen Ladendiebstählen, Betrug, Schwarzfahren, lauter so Müll. Und 10 Jahre für nichts. Und lieber mache ich das jetzt, anstatt dass ich wieder illegale Sachen mache und in Haft komme. Und das sage ich auch den Leuten und dann sagen die Leute auch, ja, sie haben recht.
So, das sieht schon mal gut aus. Dann benutzen Sie alle unsere Einstiegmöglichkeiten.
Zielstrebig entert Thomas den letzten Waggon der eingefahrenen Bahn, stellt sich im Türbereich so auf, dass er die Fahrgäste in den Sitzreihen im Blick hat.
So, sehen Sie, wie voll das wird. Sobald die Türen zu gehen, geht's los. Schönen guten Abend, mein Name ist Thomas. Ich wollte allen Fahrgästen einen schönen Abend wünschen, schönen Feierabend. Zurzeit bin ich leider obdachlos und mittellos. Und ich würde mich sehr über eine kleine Spende für ein Abendessen freuen. Vielen Dank im Voraus und schönen Tag noch.
Nach seiner Ansprache zückt Thomas einen Pappbecher und macht sich auf den Gang durch die U-Bahn-Gemeinde. Und schon klappern die ersten Münzen in den Becher.
Vielen Dank, schönen Abend. Jetzt sieht's gut aus, aber wir haben auch schon spät, schon 7:45. Ach, ich kann das gar nicht alles in einer Hand halten. So viel, dass es sogar fällt. Also schätzungsweise, ich denke mal, ich komme hinten, meine Schätzung.
Die war wie?
Ich schätze mal 35, 40 Euro ungefähr. Jetzt schon. Aber ich mache noch 2-3 Touren und dann schauen wir mal, wie viel Geld es wirklich ist. Es gibt auch noch andere Linien, die gut sind. Aber wie gesagt, das ist meine Stammlinie und da sitzen die meisten Leute drin, die wirklich auch im Portemonnaie was haben. Also denen tut ein Euro zwar nicht weh. Nicht wie die anderen, die Centstücke in den Becher schmeißen oder so. Das sage ich zwar auch nichts, aber wie gesagt, was soll ich mit dem Cent? So, und jetzt fahre ich wieder zurück mit Ihnen.
Schönen guten Tag.
Martina Bloch, Inhaberin der Hamburger Agentur für Unternehmenskontakte, hat sich darauf spezialisiert, Anbieter von erklärungsbedürftigen Produkten bei der Neukundenakquise zu unterstützen.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob das moralisch vertretbar ist, jemanden dabei zu unterstützen, am Ende Schwarzgeld zu verdienen, das vorbei an allen sozialen Abgaben und so geht und ihn am Ende, wenn seine Angaben zu dem, was er so umsetzt in der Stunde, ihn besser stellt als jemanden, der Hartz IV bezieht. Ich sehe ja Thomas heute zum ersten Mal und es ist auffällig, dass er schon so viel richtig macht, weil Sie sehen nicht aus wie jemand, der obdachlos ist. Also die optische Erscheinung ist total nett, sympathisch, nicht verwahrlost, gar nichts. Das ist ein unglaublicher Pluspunkt.
Kurzer Einwand, Thomas, du bist doch nicht obdachlos.
Nee, eigentlich nicht. Das ist das, was ich auch eigentlich nicht mag, dass ich die Leute da belüge in dem Sinn.
Bis auf Kleinigkeiten finde ich Ihre Ansprache echt gut, muss ich mal wirklich sagen. Weil sie sagt genau, was sie will, was sie wollen. Und wirklich viel besser. Also ist eine Kleinigkeit.
Was fällt Ihnen so als erstes auf?
Ich würde nicht mit einem Konjunktiv arbeiten. Also nicht mit diesem, ich wollte Ihnen einen schönen Abend wünschen. Sie wünschen denen doch einen schönen Abend. Ja, machen Sie doch. Sagen Sie doch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Also aktiv in der Sprache.
Feature von Fritz Tietz. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Personenbezogene Daten als Rohstoff und Handelsware. Ein Feature von Agnes Handwerk.
Daten sind Rohstoff in dem Sinne, dass sie wirklich für alles Mögliche dann verwendet werden können, wie Erdöl, was man sowohl für Kosmetik als auch für Benzin verwenden kann. Also man kann eben aus diesem Rohstoff ganz viel machen und deswegen passt dieser Begriff Rohstoff ganz gut. Aber es ist eben tatsächlich auch ein Wirtschaftsgut. Wir als Nutzer sind diejenigen, die diesen Rohstoff liefern.
Der stellvertretende hamburgische Datenschutzbeauftragte Ulrich Kühn.
Mit jedem Aufrufen einer Internetseite liefern wir Daten. Jeder einzelne Klick wird registriert, gezählt, verwertet und möglicherweise mit persönlichen Kennzeichen verknüpft und zu einem Profil zusammengestellt. Das wichtigste personenbezogene Datum ist dabei zuerst der Name. Aber auch ohne ihn ist etwa über indirekte Daten wie Kreditkarten oder Telefonnummern eine Extraktion und Weiterverarbeitung des Rohstoffes möglich. Sie sind scheinbar neben, in Wirklichkeit aber Hauptprodukt der Gratisdienste im Internet. Und deren Betreiber machen damit inzwischen beträchtliche Gewinne. Und so konnte aus Alphabet Google, einem Unternehmen, das fast alles umsonst anbietet, einer der mächtigsten und wertvollsten Konzerne der Welt werden.
Maßgeschneiderte Profile für die Werbebranche bieten Datenhändler wie die Schober Information Group an. Das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Ditzingen hat vor über 70 Jahren mit dem Adresshandel begonnen und ist immer noch im Geschäft. Anschriften von Senioren, die sich für Luxusgüter interessieren könnten, kosten dort 66 Cent pro Stück. Etwas teurer fallen die Adressen von Konsumenten in einer ländlichen Region aus, die vorwiegend im Onlinehandel kaufen. Aber Adresshandel ist für Schober nicht mehr so wichtig. Heute kooperiert die Firma mit Facebook und bietet Unternehmen an, deren Kundendaten mit Daten seiner Datenbank zu verknüpfen, um damit ein umfassenderes Bild von Kaufkraft und Neigungen ihrer Kunden zu erhalten.
Mit dem sogenannten Scoring werden aktuelle Daten mit Merkmalen aufbereiteter Daten abgeglichen und mit mathematisch-statistischen Methoden Prognosen abgeleitet über das zukünftige Konsumverhalten oder ob Kunden Vegetarier sind oder lieber zu Spirituosen greifen.
Die Datenhändler in Deutschland sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Sie kommen aus dem Adress- und Versandhandel wie das Bertelsmann-Unternehmen AZ Direct oder die Otto Group, ehemals Otto Versand. Eine Branche mit einem Gesamtumsatz von über einer 500 Milliarden Euro.
Auch wenn es pro Person um kleine Beträge geht. Eine Adresse, angereichert mit verschiedenen Merkmalen vom Wohnort über Leseinteressen bis zur Mobilität, ist schon für 25 Cent zu haben. Das Bertelsmann-Unternehmen AZ Direct verfügt über eine Datenbank mit 600 Merkmalen für 70 Millionen Konsumenten.
Die großen Internetkonzerne sammeln ebenfalls personenbezogene Daten, haben aber ein anderes Geschäftsmodell. Sie bieten zuerst Dienste an, greifen dann beständig Informationen über ihre Nutzer ab und binden sie an sich. Mit der Einrichtung ihres Accounts geben Nutzer Facebook ihre Zustimmung zur Auswertung ihrer persönlichen Daten. Und Facebook setzt entsprechende Analysedienste ein, die die Nutzerdaten auswerten, aggregieren und zugeschnitten für den jeweiligen Bedarf Unternehmen zum Kauf anbieten. Für die Werbewirtschaft ist der Technologiekonzern ein gefragter Datenlieferant und zugleich eine Plattform mit großer Reichweite.
Das Datenvolumen wächst Tag für Tag. Die Leitungsstränge, in denen diese unsichtbare Ware verteilt und in Bruchteilen von Sekunden zwischen Kontinenten hin und her transportiert wird, kreuzen sich alle in Frankfurt am Main, der weltweit größten Drehscheibe für den Datenverkehr.
Der Frankfurter Osthafen. Metall schlägt auf Metall. Auf der einen Kaiseite werden Container umgeschlagen, auf der anderen Seite entsteht auf ehemaligen Hafenanlagen ein weitläufiges IT-Gewerbegebiet. Die Digitalwirtschaft breitet sich aus. Ein mehrstöckiger hellgrauer und fensterloser Block ist mit einem hohen Sicherheitszaun umgeben. Von den Kühlanlagen auf dem Dach, die für einen störungsfreien 24-Stunden-Betrieb der Server sorgen, geht ein beständiges Rauschen aus. Das Rechenzentrum ist einer der Standorte des größten Internetknotens der Welt, dem DKIX.
Dass man sagt, es gibt Dienste, die tatsächlich nur im Netz laufen und im Netz Geld verdienen, das war neu. Das ist das, was wir heute als Wirtschaftsraum Internet betrachten. Damals haben wir nur das Netz selber betrachtet und haben gesagt, wie können wir das möglichst effizient gestalten.
Klaus Landefeld ist einer der Internetpioniere, die vor über 20 Jahren die ersten Internetverbindungen im Rhein-Main-Gebiet aufgebaut haben. Heute ist er im Vorstand von ICO, dem Verband für die Internetwirtschaft, der den Austauschknoten DKIX betreibt.
Sie können sich, wenn Sie teilnehmen wollen, heute als Anbieter in diesen 20 Rechenzentren an DKIX anschließen und erreichen dann immer noch alle anderen, egal in welchem Rechenzentrum der andere im Prinzip mit seinen Rechner, mit seiner Infrastruktur wieder sitzt.
Indem die unterschiedlichen Datenstränge zu einem Netz zusammengeführt wurden, ist Frankfurt zum weltweit größten Austauschknoten geworden.
Bei uns in Frankfurt, das ist der größte Austauschpunkt der Welt, sind momentan 780 Netze angeschlossen. Also mit einer einzigen Leitung zu diesem Knotenpunkt erreichen Sie 780 andere Anbieter aus aller Welt. Und es wird heute sehr, sehr viel Geld damit verdient, diese Daten zu verkaufen. Und viele Modelle beruhen auch darauf, dass man Daten verkauft, dass man Daten zusammenstellt.
Es gibt immer mehr Dienste, die ich nur nutzen kann, wenn ich mich mit meinen Daten einlogge. Das beginnt schon beim Mieten eines Fahrrads.
Auf einmal gibt es überraschend viele Anbieter von Leihfahrrädern in Großstädten wie München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Die Fahrräder lassen sich vom Straßenrand weg online buchen. So wie es aussieht, ist für diese Anbieter das Fahrrad nur ein Vehikel, um Daten zu sammeln, denn der Verleih an sich ist kein lukratives Geschäft. Die Mobilitätsdaten dagegen schon. Sie geben Aufschluss über unsere Gewohnheiten. Wie lang ist unser Arbeitsweg und wo verbringen wir unsere Freizeit?
Das war ein Feature von Agnes Handwerk über den Wert der Daten.